Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Mit Stimmen sollten wir beim Radio uns ja eigentlich auskennen. Schließlich transportieren wir über möglichst viele unterschiedliche Stimmen und Stimmungen ein hoffentlich umfassendes Bild der Welt. Aber aus einer ganz anderen Stimmlage heraus schaut der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumprecht auf dieses Thema Stimme in seinem neuen Buch. Da denkt er zum Beispiel über seine Lieblingsstimmen wie die von Elvis Presley nach und erforscht das Phänomen aus historischer und psychologischer Perspektive. Gleich ist er damit bei uns zu Gast. Es gibt Stimmen, die einem unter die Haut gehen, andere bringen einen auf die Palme. Und wer die Stimme erhebt, kann ein Revoluzzer sein oder auch ein Haustyrann. Die Stimme ist ein unglaublich vielschichtiges Phänomen. Sie ist die Textur des Lebens und hat auch selbst sowas wie ein Eigenleben. Das zeigt der Kulturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumprecht in seinem neuen Buch Leben der Stimme, ein Versuch über Nähe. Hans-Ulrich Gumprecht ist emeritierter Professor für Literaturwissenschaften an der Stanford University in Kalifornien und dort erreiche ich ihn auch. Hallo, schön, Sie zu sprechen, Herr Gumprecht.
Schön, Sie zu sprechen, Frau Gerg.
Sie sind ja ein ausgesprochen produktiver Autor, der oft an mehreren Büchern gleichzeitig schreibt. Zuletzt hatten Sie über Diderot und die Aufklärung geschrieben, davor über Präsenz. Und ich war jetzt doch überrascht, dass Sie diesmal so persönlich an die Sache gehen, nämlich mit der Erinnerung an Ihren sehr gut aussehenden Gary Grant-artigen Vater, mit dem Sie an und für sich ein ganz gutes Verhältnis hatten. Aber Sie konnten seine Stimme überhaupt nicht gut ertragen. Wie klang die denn?
Ja, um das fast technisch zu sagen, das war wohl so eine Altstimme. Also es war eine Stimme, die man als weiblich identifiziert hat, die sozusagen nicht männlich genug, nicht tief genug für sein Aussehen, auch für seine soziale Rolle war. Und ohne dass ich als Kind mir da weitere Gedanken gemacht habe, war diese Stimme für mich schwer erträglich. Und obwohl ich meinen Vater, das ist vielleicht die richtige Formulierung, schon sehr gerne gemocht habe, habe ich Situationen vermieden, bei der ich seine Stimme hören musste. Also wenn wir zum Beispiel gemeinsam in seinem Auto saßen, dann habe ich das Autoradio mir besonders laut gestellt, damit es zu keinem Gespräch kam.
Und Sie beschreiben, dass Sie das so als Ausdruck von Schwäche empfunden haben und dass Sie auch nachhaltig verstört davon waren, von dieser väterlichen Stimme. Wie kam es jetzt dazu, sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, ich glaube, dass dieses kindliche Erlebnis und die Erinnerung daran meine Aufmerksamkeit auf die Stimme gelenkt hat. Das war freudianisch gesprochen irgendein unverarbeitetes Kindheitstrauma. Und ich denke, das passiert in Geisteswissenschaften oft, dass man entweder solche Themen besonders vermeidet oder sich solchen Themen zuwendet, um zu beginnen zu verstehen, warum man so ein eigenartiges Verhältnis zu dem entsprechenden Phänomen hat.
Das habe ich nämlich auch gedacht jetzt bei der Vorbereitung. Sie haben ja dann einen Berufsweg eingeschlagen, bei dem das öffentliche Sprechen, also die Stimme, ja ganz zentral ist. Schon auch interessant. Ist das so ein Ding, von wo die Angst am größten ist, da geht's lang?
Also die Angst habe ich vor allem in der Pubertät gehabt, in der sogenannten Stimmbruchzeit, also die bei vielen Jungs zumindest in meiner Zeit. Das war dann so eine gewisse Rekordsucht. Also wer hat zuerst den Stimmbruch und wer hat das sehr spät den Stimmbruch? Und ich war nicht nur nervös, dass der Stimmbruch doch, der dann ganz normal eingetreten ist, mit 13 oder 14 eintritt, sondern ich war nervös angesichts der Befürchtung, dass ich eine Stimme wie mein Vater haben könnte. Das hören Sie, ist nicht der Fall gewesen. Ich habe also dann eher ein quasi narzisstisches Verhältnis zu meiner Stimme entwickelt, die ein gutes Volumen hat. Also ich brauche eigentlich auch in großen Hörsälen kein Mikrofon und die zumindest nicht auffällig weiblich oder auffällig hoch klingt. Ich glaube, das ist eine Baritonstimme jedenfalls, die relativ weit trägt. Das weiß ich, aber vielleicht spielt in meinem Verhältnis zur eigenen Stimme immer noch die Erinnerung eine Rolle, dass ich beruhigt war, dass ich glücklich war, eben nicht die Stimme meines Vaters geerbt zu haben.
Wobei, das muss man jetzt mal sagen, Ihr Buch ist ja kein Psychoanalysebuch, sondern ein philosophisches. Das ist sehr, sehr vielschichtig, ein unordentliches Thema, wie Ihre Lektorin meinte, die Sie zitieren. Also wir können eigentlich aus diesem unordentlichen Thema auch nur so ein paar Aspekte rausgreifen. Ja. Ich mach's mal einfach so frei assoziativ und spring mal ans Ende. Da schreiben Sie auch über Stimmen, die Sie als besonders wohltuend empfinden, die Sie positiv geprägt haben. Da nennen Sie gleich fünf Stück. Elvis Presley, Edith Piaf und so weiter. Was lösen diese Stimmen bei Ihnen aus?
Das steht im Untertitel des Buchs. Ich habe mich auch gefragt, warum mir diese Stimmen so wichtig sind. Also ich habe, während ich an dem Buch gearbeitet habe, meiner Frau gesagt, es gibt eine Reihe von Stimmen, ohne die ich mir mein Leben nicht vorstellen kann. Sind diese Janis Joplin, Whitney Houston und Adele, also unter einer Stimme, die heute sozusagen noch am Leben ist. Ich denke, zunächst und philosophisch formuliert, geben diese Stimmen ein Gefühl körperlicher Nähe mit dem Körper der entsprechenden Person nicht haben lässt. Also eine Nähe, an der man sich, wie ich im letzten Kapitel schreibe, festhalten kann. Also ich habe in einer bestimmten Krisensituation meines Lebens vor 13 Jahren jeden Morgen den Tag angefangen, indem ich den damals sehr populären Song von Adele, Someone Like You, gehört habe. Und es ging mir da nicht um die Inhalte der Worte, die gesungen werden, sondern das Gefühl, dass es eine Nähe gibt, an der ich mich festhalten kann, um in Tage hineinzukommen, die ich befürchtet habe, vor denen ich Angst hatte.
Spielt denn diese Art von körperlicher Nähe auch in den Begriff rein, den Sie da prägen, den Knoten der Stimme?
Ich wollte die körperliche Nähe bei diesem Begriff nicht vermeiden. Was ich mit dem Knoten der Stimme eigentlich meine, ist, dass phänomenologisch gesprochen, also philosophisch gesprochen, drei Dimensionen in der Stimme zusammenkommen, die sich nicht analytisch voneinander trennen lassen. Also zunächst ist die Stimme eine physische Realität, die sich physikalisch beschreiben und messen lässt. Zum Zweiten weiß jeder von uns, davon gehen wir aus, dass die menschliche Stimme ein Medium ist, in dem man Bedeutungen artikulieren kann. Das wäre sozusagen konventionell. Aber jeder von uns weiß auch, dass eine Stimme unwillkürlich, um es einfach zu formulieren, Gefühle der Sympathie oder Gefühle der Antipathie auslöst, die sich von den beiden anderen Funktionen nicht trennen lassen. Also ich habe diese Gefühle der Antipathie zum Beispiel, auch wenn mich Inhalte, die artikuliert werden, interessieren. Als Beispiel führe ich die Stimme von Martin Heidegger an, der mich als Philosoph, ich habe ihn einmal direkt in einer Vorlesung in Freiburg gehört, sehr fasziniert hat, aber ich würde sagen, trotz der Stimme sehr fasziniert hat. Das war eine quiekende, eine eigenartig gepresste Stimme, die zu dem freien Vortrag von Heidegger eigentlich nicht gepasst hat. Und das meine ich mit dem Knoten der Stimme. Ich kann also, weil diese drei Phänomenbereiche verknotet sind, wenn mich die Inhalte faszinieren, von der Wirkung der Stimme, das könnte natürlich auch positiv sein, von der Wirkung der Stimme nicht absehen.
Und diese Wirkung von Stimmen, die ist ja hier bei uns im Radio zum Beispiel auch ganz wichtig. Also ich finde es auch immer ganz schön, dass man unsichtbar ist bei unserer Arbeit. Es schafft beim Arbeiten große Freiräume, aber auch auf der anderen Seite beim Empfänger, da kann man sich ja auch alles Mögliche vorstellen. Also die Stimme ist auch so ein Imaginationsraum, der aber auch verräterisch sein kann, nicht? Wenn wir jetzt zum Beispiel gerührt sind von irgendeiner Nachricht und das nicht mehr unterdrücken können, ist auch ein verräterisches Organ.
Ja, also ich habe einen relativ berühmten Fall zitiert. Ich habe ein ganzes Kapitel, also eins der sieben Kapitel geht ja über Stimme und Imagination. Ich denke, es ist empirisch nachweisbar, dass wir, wenn wir eine Stimme hören, nicht vermeiden können, ein Bild der Person zu haben, der diese Stimme gehört. Ja, das ist nicht auszuschalten. Und das relativ berühmte historische Beispiel ist der deutsche Philosoph aus dem 18. Jahrhundert, Lichtenberg, der sein Leben lang, das er in Göttingen verbracht hat, jeden Morgen die Stimme des Nachtwächters hörte, der sich damit verabschiedete, dass er gesungen hat, es ist 6 Uhr morgens. Und Lichtenberg hat diese Stimme gefallen und er hat sich einen großen, männlichen, kraftvollen Mann vorgestellt, dem diese Stimme gehört, um dann, als er spät in seinem Leben diesen Mann kennengelernt hat, zu sehen, dass es ein schmächtiger, kleingewachsener Mann war, der trotzdem diese Stimme hatte, die eine Projektion, eine Imagination eines starken Körpers ausgelöst hat. Also wir können nicht kontrollieren, welche visuellen Imaginationen eine Stimme auslöst, aber sie löst solche Imaginationen aus. Und diese Imaginationen haben eigentlich eine geringe Trefferquote, um es so zu formulieren.
Ja, und besonders interessant wird's, finde ich, wenn es gar keine Person eigentlich mehr zu der Stimme gibt. Also ich dachte beim Lesen Ihres Buches an den Film Her, haben Sie den gesehen, wo sich einer in die Stimme seines Betriebssystems verliebt. Das ist heute, damals dachte man ja, was ist das denn für utopische Science-Fiction-Quatsch, aber eigentlich ist das gar nicht mehr so weit weg.
Nein, das ist gar nicht weit weg. Also Her, das war, denke ich, ein sehr, sehr interessanter Film in dieser Hinsicht, der ja dazu führt, dass sich die zentrale Figur in diesem Film in eine Stimme, und auf diese Stimme bezieht sich das Possessivpronomen Her, verliebt, auch erotisch verliebt, die es als Person nicht gibt, die ein elektronisches Produkt ist. Ein ähnliches Phänomen ist die Stimme Gottes. Nicht? Also niemand hat je die Stimme Gottes wirklich empirisch gehört, aber wir stellen uns vor, dass es eine Stimme Gottes gibt. Und das interessanteste Phänomen in dieser Hinsicht ist die Stimme des Gewissens. Warum stellen wir uns vor, dass das Gewissen eine Stimme hat und dass das Gewissen im Medium einer Stimme zu uns spricht? Wir glauben, das Gewissen zu hören. Auch das ist ein interessantes Phänomen.
Hans-Ulrich Gumbrecht, Literaturwissenschaftler in Stanford, ist heute unser Gast mit seinem neuen Buch über das Leben der Stimme. Und es gäbe ja noch so einige Aspekte darin, über die wir sprechen sollten. Aber ich möchte auch unbedingt mit Ihnen über die Situation in Ihrer Wahlheimat, den USA, sprechen. Sie sind ja seit Jahrzehnten Teil der amerikanischen Gesellschaft, aber natürlich auch Ihr Beobachter. Und wie ist das, weil wir gerade über die Stimme des Gewissens gesprochen haben? Die scheinen ja einige Entscheider in den USA nicht mehr so richtig zu hören.
Ihre Frage impliziert, dass die Stimme des Gewissens sozusagen eine moralische Verlässlichkeit hat. Aber ich gehe davon aus, dass auch jemand wie Joseph Goebbels oder Adolf Hitler die Stimme seines oder ihrer Gewissen gehört hat und glaubte also, dass es eine Gewissensfrage sei und eine Gehorsamkeit gegenüber dem Gewissen, zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg zu beginnen oder den Holocaust zu organisieren. Also ich glaube nicht, dass das Gewissen eine übergreifende moralische Valenz hat. Und ich befürchte und denke in dieser Hinsicht, dass auch unser Präsident Donald Trump eine Stimme des Gewissens zu hören glaubt, der zu folgen er beansprucht.
Und wie erleben Sie, Hans-Ulrich Gumbrecht, die Situation im Moment, zum Beispiel die Einflussnahme auf die Universitäten, wo ja nur Harvard bislang standhaft bleibt, beziehungsweise die Stimme erhebt? Wie nehmen Sie das wahr, was da in den USA gerade passiert?
Also was die Universitäten angeht, gibt es eine Polemik der jetzigen Regierung gegenüber den berühmten Universitäten, obwohl Trump selbst Wirtschaftswissenschaften in Philadelphia, einer sehr prominenten wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, studiert hat. Davon redet aber wenig. Warum redet er wenig davon? Weil seine Wählerbasis eine populistische Wählerbasis, eine Wählerbasis von Leuten, die an diesen Universitäten nicht studiert haben. Und weil Harvard wahrscheinlich noch mehr als Stanford, aber Stanford und Harvard haben am meisten sozusagen in der amerikanischen Gesellschaft dieser Elite-Universitäten symbolisieren, sind sie Gegenstand seiner Polemik, aber nicht derart zentral Gegenstand seiner Polemik, wie man sich vorstellt, weil die 25 besten Universitäten in den Vereinigten Staaten alles private Universitäten sind, die eine derart sichere finanzielle Basis, ein derart sicheres Endowment haben, dass sie in Streichungen seitens der Regierung zunächst mal die intellektuellen und Forschungsmöglichkeiten nicht beeinträchtigen. Es gibt diese Polemik gegen diese Universitäten, aber die Befürchtung oder manchmal in Europa auch die Hoffnung, dass Trump diese Universitäten zur Strecke bringt, ist aus zwei Gründen etwas überzogen. Der eine Grund ist, dass diese Universitäten weitgehend finanziell unabhängig sind. Der andere Grund ist, dass nach meiner Einschätzung letztlich die Polemik gegen die Universitäten ein Nebenschauplatz der gegenwärtigen amerikanischen Regierung ist.
Ich habe auch ein Interview mit Ihnen gelesen, in dem Sie sagen, dass Sie Trump gar nicht für das Problem halten, sondern viel gefährlicher seinen Vize J.D. Vance und vor allem Peter Thiel halten, der hinter all dem steht. Wer ist das eigentlich und was macht ihn so gefährlich?
Das ist ein Interview, was ich kurz nach der Wahl gegeben habe, deren Ergebnis mich wie viele Amerikaner sehr überrascht hat. Ich habe damals geglaubt, dass Trump sozusagen der Stuntman, also sozusagen der Vordergrundmann ist, der Wahlen gewinnt, aufgrund seiner Stimme auch. weil er schon ein rhetorisches Talent hat. Aber dass die Leute, die eigentlich die Entscheidungen treffen und bestimmte strategische Interessen haben, Leute waren, die damals im Hintergrund standen, wie damals Musk, der dann im Vordergrund stand und jetzt eigentlich kaum mehr mit dem Weißen Haus assoziiert ist. Und wie Peter Thiel, der in Stanford studiert hat und einer der Gründer sicher von Silicon Valley ist, ein sehr intelligenter Mann, der bestimmte Interessen hat, die vielleicht gar nicht mit seinem eigenen Kapital, gar nicht mit seinem eigenen Besitz zu tun haben, sondern der enttäuscht war von den ersten 4 Trump-Jahren, weil sie nicht genug Diskontinuität gebracht haben. Und insofern waren diese ersten Tage der zweiten Trump-Regierungszeit mit den 180 Executive Orders, also den Anweisungen der Exekutive, ein Versuch, diese Diskontinuität zu schaffen, zu zeigen, jetzt gibt es eine Art von Regierung, die es noch nie gegeben hat, in vieler Hinsicht negativ, aber für manche Leute positiv. Und das ist sozusagen eine Erwartung, die jemand wie Thiel hatte, also eine ganz andere Art von Politik. Vielleicht hat er auch ganz bewusst gar keine Vorstellung, wie diese Politik aussehen soll.
Also da steht, wenn so ein wirklich tiefer Umbruch zu ganz anderen Gesellschaftsformen offenbar an. Wenn Sie sich das vorstellen, in welche Stimmung versetzt Sie das?
Zunächst werde ich heute in 29 Tagen 77 Jahre alt. Also ich habe Hoffnung, noch einige Zeit zu leben, aber keine Hoffnung oder keine Befürchtung. Also mögliche Konsequenzen einer solchen Politik ertragen zu müssen. Wenn ich an meine 3 kalifornischen Enkelinnen denke, habe ich größere Sorgen. Die größte Sorge, um das politisch oder politologisch zu formulieren, machen die gezielten Attacken der jetzigen Regierung auf die Gewaltenteilung aus. Ja. Es gibt ja eine Mehrheit von Justices, also Bundesrichtern im Supreme Court, die von Trump ernannt sind. Aber trotzdem hat der Supreme Court nicht jeder Regierungsentscheidung seine Unterstützung gegeben. Und die Regierung ignoriert das. Das heißt also, dass die Judikative von der Exekutive nicht mehr anerkannt wird. Und das läuft auf eine Art von Diktatur hinaus, wenn man davon ausgeht, dass jede Regierung, die die Gewaltenteilung, die den Unterschied, die Distanz zwischen den 3 Gewalten des Staates nicht mehr anerkennt, sozusagen eine Regierung ist, die nur noch nach eigenen Intuitionen und Plänen handelt. Und dieses Ignorieren der Gewaltenteilung und die möglichen Konsequenzen sind das, was mir in Bezug auf das Land, was ich für mein Leben gewählt habe, ich bin ja nicht in den Vereinigten Staaten geboren, große Sorgen macht.
Hans-Ulrich Gumbrecht, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie.
Dankeschön, und Sie können dann die Vereinigten Staaten in Ihre guten Wünsche auch einschließen.
Und Hans-Ulrich Gumbrechts Buch ist übrigens im Suhrkamp Verlag erschienen.
Straßenkritik.
Ja, mein Name ist Timo Heiler und ich genieße nach langer grauer Tristesse heute hier auf dem wunderschönen Kalver Marktplatz die in warmen Sonnenstrahlen in diesem Jahr. Ist eine fantastische Stimmung. Ja, zurzeit liegt auf meinem Schreibtisch von Volker Kutscher der Roman Rat, eine Romanserie, die, glaube ich, 10 Titel umfasst und die auch Vorlage für die ARD-Serie Babylon Berlin darstellte. Ein wunderbares Szenario um den Kriminalkommissar Gerion Rath, der in den 1930er Jahren in der Großstadt Berlin auf Verbrecherjagd geht. Und es ist ein zeitloses Panorama einer Stadt zu Zeiten tiefgehender politischer, sozialer Umbrüche. Und dieses Panorama, das Volker Kutscher auf sehr empathische Weise beschreibt, das ist für einen Leser ein wahrer Genuss.
In Calw liest Timo Heiler den letzten Band der gefeierten Gerion-Rath-Romanserie von Volker Kutscher. Rath heißt dieser 10. Teil, beim Pieper Verlag erschienen für 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über die Langeweile hat die österreichische Schriftstellerin und Regisseurin Isabella Faymer schon mal ein Buch geschrieben. Das ist mir schon mal sehr sympathisch. Ansonsten scheint sie in ihren Filmen und Bildern sich um Länder zu drehen, die sie bereist hat. Auch die bildende Kunst spielt eine Rolle. Und jetzt gibt es einen eher rätselhaften Titel, Versuch einer Verpuppung. So heißt Isabella Faymers neuer Lyrikband. Und Björn Heyer hat ihn für uns gelesen. Herr Heyer, was bedeutet das? Wer verpuppt sich da?
Ja, also es ist in der Tat so eine Art Schutzreflex, könnte man sagen. In einem Gedicht träumt das lyrische Ich davon, sich von einem Schmetterling zurück zu verwandeln, eben bis hin zu dieser Puppe, weil eben dieses Ich, man muss es so sagen, zu viel geliebt hat. Es hat sich in die Abenteuer gestürzt, in das Risiko gestürzt. Und diese Schönheit, die das Lieben mit sich bringt, die kann eben auch kippen. Ja, wir tanzen Tränen ineinander, ist so ein schönes Paradoxon. Und ja, es entstehen eben Narben daraus, es entsteht auch Angst daraus und es ist in diesem Spiel von Annäherung und Abstoßung eben auch Gewalt mit dabei.
Also geht's schon um die ganz großen Gefühle, um die Liebe vor allem.
Doch, das kann man schon sagen, aber es ist immer ein sowohl als auch. Also es gibt in diesen Gedichten tatsächlich auch Reflexionen über den Missbrauch von Gewalt innerhalb von Paarbeziehungen. Da ist die Rede von der Prügel, die eingesteckt wurde, über Jahre das Lächeln, das dir Fassade blieb. Aber die Gewalt hat eben auch zumindest in diesen Gedichten positive Dimensionen. Ja? Also immer da, wo der Wunsch nach Verschmelzung, nach ja, sich mit dem anderen eigentlich zu verbinden, ihn fast schon zu vereinleiben, vampiristisch. Auch da ist eine Form von Gewalt da und Isabella Faymer macht eben deutlich, dass dieses Übergriffige, ja, dieses manchmal auch etwas über die Stränge schlagen, das ist etwas der Liebe Inhärentes, zumindest in ihrer Lyrik. Und daraus entstehen dann eben Spuren. Es heißt, die Narben ziehen dort, wo deine Küsse meine Haut Schnitte setzen. Es bleibt also etwas zurück, auch von jeder Form der Liebe, so explosiv, so schön oder auch manchmal so tragisch sie sein mag. Und das Dritte, was man noch dazu sagen kann, ist auch, dass der Schmerz in einer Liebesbeziehung immer auch Zeichen des Lebens ist bei ihr. Also es ist immer ein Zeichen für Vitalität, dass sich dieses Ich innerhalb dieser Zweisamkeit noch spüren kann. Also sehr mehrdeutig, wie das Ganze hier angelegt ist.
Und in was für eine Form bringt sie denn das? Denn das spielt ja bei der Lyrik eine große Rolle, die Form.
Ja, also ich glaube, man merkt, da ist kein Liebesbegriff, den man so ganz leicht fassen kann, eben weil er doch so spielerisch mit dieser Gewalt auch umgeht und diese ganze Interpolarität da auch auslotet. Und deswegen ist die Form auch dieses Bandes sehr disharmonisch. Also sie spielt mit sehr vielen Widersprüchen, sie macht unvollständige Sätze. Also manche Verse sind geradezu, als hätte man mit einem Messer durchgeschnitten. Es gibt auch sehr viele schiefe Bilder und so ergibt sich so ein bisschen der Eindruck des Losen, aber der wird immer wieder aufgehoben durch bestimmte Motive, die so eine Art, ja, Textur, so ein Gewebe im Untergrund schaffen. Also Licht, Flügel, Träume. Träume kommen sehr oft in diesem Band vor, die so ein bisschen auch den Weltschmerz überwinden. Insofern würde ich sagen, das hat auch so was Entropisches. Also da ist sehr viel Energie in dem Band. Bisschen schade finde ich, dass er manchmal etwas zu monothematisch ist, weil die Gedichte dann doch an sich, was die Funktion und die Themen und so weiter anbetrifft, sehr, sehr ähnlich auch gebaut sind.
Und es gibt ja auch relativ viel Liebeslyrik, die so in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist. Wie sehen Sie diesen Band oder eben Isabella Faymers Texte da in diesem Raum?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, denn wir haben tatsächlich das Phänomen, die Liebeslyrik ist so ein Kind unserer Zeit. Also ich erinnere nur mal oder nenne ein paar Namen, die auch teilweise hier in dem Sender besprochen wurden. Nassima Razzizadeh, Albert Ostermeier, Verena Stauffer, Andreas Unterweger. Es gibt eine unglaubliche Fülle an Liebeslyrik. Man fragt sich natürlich, wie entsteht eigentlich diese Häufung an Poesie über das Private in so politisch aufgeladenen Zeiten? Und es gibt vielleicht auf diese komplexe Frage doch eine relativ einfache Antwort. Und ich würde sagen, die Liebeslyrik ist doch auch eine Möglichkeit, ein Gegenmodell gegen den Krieg und auch die Gewalt in unserer Welt zu etablieren. Bei Faymer kommt das am Ende sehr latent, so ein bisschen eigentlich fast nur angestoßen vor. Da kommt in einem der letzten Gedichte auch der Krieg also aufs Trapez. Und da heißt es, der Krieg sei ein Wort, das durch Schweigen laut geworden ist. Der Krieg ist ein Wort, das durch Schweigen laut geworden ist. Das ist schon ein Satz, der einem sehr nachdenklich stimmt und ja, ich würde auch sagen, für sich wirkt.
Björn Heyer über den neuen Gedichtband von Isabella Faymer. 128 Seiten hat dieses Buch und es ist beim Heimon Verlag erschienen. Über Cannes und den Glamour der Filmstars auf dem roten Teppich haben wir Anfang der Woche hier in der Lesart schon gesprochen mit Ute Cohen, die ein Buch über Glamour geschrieben hat. Jetzt schauen wir aber mal auf einen Film, der in Cannes gestern Weltpremiere hatte und in dem es um eine lange übersehene italienische Schriftstellerin und Schauspielerin geht, Giulia Sapienza. Im vergangenen Jahr wäre sie 100 Jahre alt geworden und Mario Martone porträtiert sie in seinem Film Fuori. Unser Filmkritiker in Cannes ist Patrick Wilinski und er hat sich den Film, übrigens den einzigen Wettbewerbsfilm aus Italien, angesehen. Hallo Patrick.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Hier in Deutschland ist Giulia Sapienza irgendwie nicht so richtig bekannt. Was war denn das überhaupt für eine Frau? Was macht sie zu einer Kinofigur?
Ja, sie war selbst in Italien lange vergessen. Sie war Schauspielerin, Autorin, aber vor allem war sie radikale Freidenkerin. Sie wurde auf Sizilien geboren, Tochter von prominenten Vorkämpfern der sozialistischen Bewegung in Italien und verbrachte ihre Kindheit umgeben von Anarchisten, Intellektuellen und Feministinnen. Und es machte ihr Leben immer uneben, nie geradlinig. Sie ging nach Rom, schloss sich dem antifaschistischen Widerstand an und erst nach dem Krieg hat sie angefangen zu schreiben, lebte aber sehr prekär. Sie verarmte, sie stahl Schmuck, sie wurde verhaftet, kam ins Gefängnis und schrieb dann weiter. Und erst viele Jahre nach dem Tod wurde sie eben wiederentdeckt mit diesem sehr berühmten Buch Die Kunst der Freude, das so frei und wild und unbequem war, dass kein Verlag es drucken wollte. Und genau das macht sie ja so spannend fürs Kino. Sie steht für einen Feminismus, der keine Parolen ruft, sondern aus sich herauslebt. Sie war unangepasst, kompromisslos und das ist der Stoff für eine sehr moderne Kinoheldin.
Und erzählt Mario Martone jetzt ihr ganzes Leben oder greift er sich so einen bestimmten Moment raus?
Ja, das ist schon das Interessante an dem Film. Martone interessiert sich nicht für das ganze Leben, er greift sich einen winzigen Moment raus, für den Sommer 1980. Dafür interessiert er sich. Damals sitzt Giulia eben noch im Gefängnis in Rom, weil sie eben den erwähnten Schmuck gestohlen hat. Und genau dort beginnt für diese Frau so etwas wie ein Neuanfang. Sie trifft auf junge Frauen, unter anderem auf eine sehr besondere Gefängnisfreundin namens Roberta, eine Aktivistin, eine Rebellin, so wie sie früher selber war. Und die beiden ziehen nach ihrer Entlassung dann einfach durchs Rom. Und Martone macht daraus ein Roadmovie, aber eben ohne Straßen. Es ist eine Reise durch das Leben nach dem Gefängnis. Also zwei Frauen, die versuchen, draußen wieder das Atmen zu lernen, könnte man sagen. Und das ist zum einen sehr berührend, weil Martone nie laut wird, nie erklärt. Er schaut einfach nur zu bei dieser Suche nach dem zweiten Leben, nach dem Gefängnis. Und gleichzeitig verzichtet er auch so moderne Empowerment-Balladen-Momente. Ja, das sind einfach nur Frauen, die diese Gefängnismauern irgendwie dann noch weiter mit sich selber tragen, sehr verletzlich sind und unsicher, dabei aber nie den Mut verlieren.
Und ist das auch mit dem Titel gemeint? Fuori heißt ja draußen, dieses danach, nach dem Gefängnis, außerhalb des Gefängnisses oder was ist damit gemeint?
Ja, das ist ganz wörtlich gemeint, das draußen nach dem Gefängnis, aber er zieht das noch viel größer auf. Dieses draußen, das steht für das Leben selbst, ja, für die Freiheit, aber auch die Unsicherheit, die mit dieser Freiheit einhergeht. Er zeigt das mit so einer schönen Leichtigkeit. Ja, da gibt es lange Spaziergänge durch ein sehr schwüles Rom. Ja. Gedreht wurde nur an echten Schauplätzen. Piazza del Popolo, Stazione Termini, das Gefängnis Rebibbia. Aber auch die echte Wohnung von Giulia Sapienza, in der gedreht worden ist, das gibt dem Film einen ganz natürlichen Realismus. Es ist somit aber auch ein Film über Architektur geworden, über Mauern, über Fenster, über Plätze, über Gänge. Die Frage, wo haben diese Frauen eigentlich einen Platz in dieser Stadt, aber auch in dieser Gesellschaft, ja? Das erzählt der Film übers rein Visuelle. Und das Schöne ist, dass dieser Film so aussieht, als wäre er in den 80er Jahren gemacht worden, mit wunderbaren Ideen und Farbenwelten. Das ist nie wirklich aufdringlich, vielleicht etwas gediegen, klassizistisch, ja. Aber es bleibt ein sehr schöner Film über das Metaphorische draußen, aber auch um das Konkrete draußen, Rom 1980. Das Gefühl, dass man vielleicht doch noch irgendwo dazugehören könnte, auch wenn man das noch nicht gleich sieht.
Jetzt ist Giulia Sapienza ja eben auch eine Schriftstellerin gewesen und das ist ja nicht so leicht in Filmen irgendwie das Schreiben zu bebildern. Wie macht der Film das? Welche Rolle spielt das überhaupt, ihr Schreiben?
Ja, im ersten Moment meint man keine, aber dann wird einem klar, er will keinen Schriftstellerfilm machen, Martone. Es geht jetzt nicht um die Entstehung zum Beispiel des Romans Die Kunst der Freude, aber das Manuskript taucht plötzlich auf. Der Ehemann will es veröffentlichen, er glaubt an seine Frau, er weiß, es ist ein Meisterwerk. Doch Sapienza will das nicht. Und doch ist das Schreiben überall in diesem Film präsent. In kleinen Gesprächen, wo sie sich was notiert. In kleinen Momenten, in stillen Beobachtungen. Und gerade wenn sie ihre ehemaligen Zellengenossinnen da in Rom besucht, dann sagen ihr alle, dir geht es gut, du hast ja das Schreiben oder schreib das einfach mal auf. Und sie wird so zur Chronistin auch dieser Zeit, auch dieser Frauen, auch dieser Lebenslinien, die sie da zusammenfasst. Nie immer bewusst, eher zufällig. Sie wird Beichtmutter, auch Liebhaberin manchmal, zur Freundin, zur Feindin dieser Frauen. Es ist also kein Film über eine große Denkerin, die sich da über ihre Manuskripte beugt, sondern vielmehr über eine Frau, die sich treiben lässt. Aber genau in diesem Treiben, in diesem Erleben findet sie ihre Sprache wieder. Ja, Schreiben war bei Sapienza, wie es der Film uns erzählt, nie Schreiben am Schreibtisch, sondern immer mitten im Leben, in Begegnungen, in Freundschaften, auch im Scheitern dieser Freundschaften. Und so wird das Schreiben der Motor dieser Geschichte, weil es eben der Motor dieser Frau war.
Das klingt aber nach einer ziemlich tollen Rolle für eine Schauspielerin. Valeria Golino spielt Goliada Sapienza. Wie legt sie die Figur an? Was macht sie damit, mit dieser Herausforderung?
Das ist eine Idealbesetzung für diese Rolle. Golino hat sich jahrelang auf diese Rolle vorbereitet, weil sie sich mit Sapienza schon sehr lange beschäftigt. Sie hat sogar eine Fernsehserie über diese Schriftstellerin gemacht. Und man merkt in jeder Szene, sie kennt diese Frau. Aber, und das fand ich das Besondere, sie spielt sie jetzt nicht als Ikone, als große Heldin, sondern sehr geerdet, nachdenkend, manchmal auch distanziert. Und diese Sapienza, die wir im Film begegnen, ist eine Frau voller Zweifel. Stark, aber auch verletzlich. Und man hat das Gefühl, sie geht ganz in dieser Figur auf, ohne sie zu imitieren. Das ist wunderbare Schauspielkunst, sehr natürlich, sehr europäisch, müsste man sagen, gar nicht amerikanisch. Und ich glaube, alle Italienfreunde werden diesen Film wirklich lieben lernen, denn wir lernen nicht nur diese Frau kennen, sondern auch ein Leben, das in irgendeiner Form das Italien des 20. Jahrhunderts widerspiegelt, nie psychologisch erklärt, sondern immer gefühlt. Und das macht Valeria Golino wirklich wunderbar.
Patrick Velinski hat uns den italienischen Film Fuori von Mario Martone vorgestellt, der bei den Filmfestspielen in Cannes Weltpremiere hatte. Vielen Dank, Patrick, und viele Grüße nach Cannes.
Sehr gerne.
Und wer jetzt Lust bekommen hat, mal in die Texte von Goliada Sapienza reinzuschauen, im Aufbau Verlag sind zwei Bücher von ihr auf Deutsch erschienen. Die Kunst der Freude aus dem Italienischen, übersetzt von Esther Hansen und Constanze Neumann, und Tage in Rebibbia, Gefängnistagebuch, das hat wiederum Verena von Koskul übersetzt.